Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung. Endlich ist er da, der Frühling. Wobei es im März mal wieder deutlich zu warm war für die Jahreszeit. Aber das Gute ist, dass immerhin mehr Sonnenstunden dazu kommen. Kein Wunder also, dass immer mehr Haushalte eigenen Solarstrom produzieren oder es zumindest planen. Die Stromkosten sind dafür auch sehr attraktiv. Eine selbsterzeugte Kilowattstunde Solarstrom kostet nur rund ein Drittel verglichen zum Strom aus dem öffentlichen Stromnetz. Und wer zu Hause Solarstrom erzeugt, für den gibt es sogar spezielle Stromtarife, zum Beispiel vom Ökoenergieversorger Polarstern. Diese Tarife gelten auch für Haushalte mit Balkonmodulen. Und wenn ihr jetzt keine eigenen Photovoltaikmodule zu Hause habt, dann könnt ihr trotzdem mit variablen Stromtarifen von mehr Solarstrom profitieren. Denn wenn im gesamten Stromnetz viel Solarstrom ist, dann sinkt hier auch euer monatlich variabler Arbeitspreis. Wenn ihr das genauso super findet wie wir, dann solltet ihr bei Polarstern vorbeischauen. Hier bekommt ihr immer 100% Ökoenergie aus deutscher Solar- und Wasserkraft und außerdem investiert Polarstern für jede Kilowattstunde in den Ausbau der Solarenergie. Hier in Deutschland, aber auch in Entwicklungsländern. Und so verändern sie mit Energie die Welt. Also macht mit und geht direkt auf www.polarstern-energie.de und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 5. April 2024 mit Korrekturen,
einem Nachtrag,
Kommunalwahlen in der Türkei,
alten Leuten,
der Lage in der Ukraine,
noch mehr alten Leuten,
ein paar guten Nachrichten inmitten der ganzen üblen Nachrichten aus Israel,
Omas,
Schamdschaf zu Peru,
Wirtschaftskriminalität, Entschuldigung.
Du möchtest heute über alte Leute reden, habe ich
ein bisschen.
Eine gute Nachricht.
Ein paar Kurzmeldungen.
Einem Limerick der Woche.
Und dem Börsenticker.
Holger Klein.
Und Katrin Rönicke.
Ja, ich habe einiges zu korrigieren. So ist das, wenn man keine Faktenchecks hat. Tja, und ob wir heute einen haben, steht noch in den Sternen. Wie kann das sein? Ja, es kann sein, dass unser Faktencheck nicht rechtzeitig vom Arzt zurück ist. Also insofern.
Ja, so ist das.
Müssen wir das Beste hoffen und Daumen drücken.
So ist das mit Ärzten und Prozessmanagement. Ja.
Ja. Jedenfalls muss ich mich und ich muss Friedemann Karik korrigieren. Ich fange mal bei mir an. Vor 2 Wochen hatte ich einen Artikel aus der Taz aufgegriffen und in diesem Artikel war der Tenor, ja, Tesla ist ja gar nicht so umweltfreundlich, wie man immer sagt und außerdem gibt es bei den neueren Modellen kein kleineres, also alles SUVs. So, daraufhin zeigte sich, dass wir in unserer werten Hörerschaft eine Menge Leute haben, die sich damit besser auskennen als ich. Und auch besser als die Taz-Redakteurin, wobei der Artikel inzwischen auch überarbeitet wurde, wenn ich das richtig sehe.
Die haben Kommentare der Wochendämmerung gelesen, ich sag's dir.
Ja, vielleicht wurden sie auch genauso häufig darauf angesprochen in ihren Kommentaren, wie ich in unseren Kommentaren. Jedenfalls habe ich gelernt, dass Tesla auch Autos produziert, die keine SUV sind, dass tatsächlich aber die SUV die sind, die am häufigsten gekauft werden. Dafür kann natürlich Tesla nichts, sondern das ist halt der Trend, der sogenannte momentan, aber so ist es eben. Und dann schrieb Purzelkeck in unseren Kommentaren, ich zitiere ihn einfach, das Tesla SUV mit dem getesteten großen Akku verbraucht bereits geringfügig weniger als der getestete leichtere E-Golf. Das hatte ich nämlich auch gesagt, dass der irgendwie mehr verbrauchen würde. Und er schreibt auch, dass es mit einem kleineren Akku verkauft wird, was dort nicht getestet wurde und dass bei Tesla, und das haben sehr viele andere KommentatorInnen, das waren wahrscheinlich alles Männer, auch geschrieben, dass sie einen sogenannten LFP-Akku haben, der weniger umweltschädlich ist als viele andere in vielen anderen E-Autos. So. Mhm. Und seine Quintessenz kommt in einem weiteren Kommentar, wo er schreibt, lieber ein sparsames SUV, sprich E-Auto, als ein Verbrenner. Und das würde ich an der Stelle auch unterschreiben.
Ich nicht, aber okay.
Ja, wenn du dir ein neues Auto kaufst.
Auch das ist, da, das, Ja, wenn man nur auf Umwelt und also auf Klima- und Energieverbrauch guckt, vielleicht, aber
ja, das ist schon
das
wichtig.
Ist, wenn du in der Innenstadt wohnst, ist natürlich alles, was kleiner ist als ein SUV, ein Gewinn für alle Umstehenden. Das ist immer so. Aber man kann sich auch zu Tode differenzieren. Von daher, ja, hast schon recht. Ihr habt schon recht.
Ja. Ich ja nicht, ich hatte nicht recht. Naja, dann zu Friedemann Karich, der letzte Woche hier im Interview zu hören war, da bekamen wir eine E-Mail von Sabine. Und Sabine bezieht sich auf Friedemanns Aussage zur Extinction Rebellion in den Niederlanden. Sinngemäß hat er ja gesagt, dass die Niederlande nach dem Protest der Extinction Rebellion fossile Subventionen abschaffen würden. Und Sabine schreibt, ich zitiere auch sie, im Oktober 2023 wurde ein Antrag angenommen, nachdem die Regierung bis zur Weihnachtspause Szenarien hin zu einem innerhalb bestimmter Fristen realisierbaren Ausstieg vorlegen sollte. Mhm. Das ist ein toller Erfolg, aber nicht dasselbe wie ein Beschluss, die Subventionen abzuschaffen.
Im Februar, ja, die haben denen halt die Diskussion aufgezwungen erstmal, ne?
Ja. Im Februar lag der Bericht dann vor, aber auch nicht wirklich. Sie schreibt, es wurde nur eine Rundumerkundung des niederländischen Steuersystems präsentiert, in der ein einziges Kapitel in schwammigen Worten einer klimagerechteren Besteuerung gewidmet wurde, wovon sich dann sage und schreibe eine Tabelle mit Überlegungen zum Abbau fossiler Steuervergünstigungen beschäftigt. Daraufhin hat die Extinction Rebellion als Reaktion auch die Autobahnblockaden wieder aufgenommen und du hast ja auch eine Sendung dazu gemacht. Im November gab es ja in den Niederlanden Parlamentswahlen und für die neue Regierung sind fossile Subventionen oder deren Abschaffung das Letzte, womit sie sich beschäftigen werden, schreibt Sabine, zumal sich der Senat sowieso schon vehement dagegen ausgesprochen hat. Klima gilt ja inzwischen bekanntlich als Hobby linker Spinner. Zitat Ende Sabine.
Der karbonisierte Präsentkorb ist sehr groß.
Ja, und das ist eine gute Gelegenheit, einen anderen Podcast noch zu erwähnen, der gestern erschienen ist. Und zwar war bei Feminismus für alle Christian Stöcker zu Gast. Der hat ein Buch geschrieben, Männer, die die Welt verbrennen. Und mit dem haben wir nochmal über den Zusammenhang zwischen Klimapolitik und Feminismus gesprochen, weil sich nämlich rausgestellt hat, also im Gespräch mit ihm und auch in seinem Buch, dass Klimaschutz und feministische Ideen eins gemeinsam haben. Sie wurden nämlich so von so Leuten wie Charles Koch, dieser US-Milliardär, der ein riesengroßes Netzwerk hat und dessen Reichtum vor allem auf fossilen Energien beruht. Der hat seit 2010 etwa eine Riesenkampagne gestartet, wo erneuerbare Energien als Vogue geframed wurden. Und hat also das wurde dann sozusagen zu einer Art Identitätsangebot für vor allem Männer verwoben. Da gibt es dann so Sprüche und T-Shirts und Aufkleber wie sei kein Penner, fahr Verbrenner oder ja. Facebook-Gruppen wie, vielleicht erinnerst du dich an Fridays for Hubraum.
Ja.
Ja, also ganz spannender Zusammenhang, leider sehr frustrierend, weil es sehr gut funktioniert hat, weil diese Leute nämlich tatsächlich meistens sowohl gegen Klimaschutz sind, als auch gegen, weiß nicht, LGBTQI-Rechte, Abtreibung, alles, was irgendwie emanzipatorisch, eigentlich ein Vortritt sein könnte.
Ist ja halt super simpel, weil Männlichkeit ja immer auch einen Herrschaftsanspruch beinhaltet. Herrschaft lässt sich mit Gewalt sehr leicht durchsetzen und ne, zack, bist du bei der Gewalt, die da ausgeübt wird, eben durch Verbrenner oder überhaupt durch Autos, die Macht über die Maschine, die Geschwindigkeit und so.
Ja.
Das ist schon alles so ein Kontinuum sowieso schon, ja, ja.
Ja, ja, wir sind dann auch so ein bisschen abgeschweift zu Sozialisation mit ein Colt für alle Fälle, was sich vielleicht ja, auch ein bisschen dazu beigetragen hat.
Al Bundy, der No-Man Club, ne?
Ja, zum Beispiel. Aber jedenfalls ist es am Ende auch recht gut gelungen, also diesem Coke-Netzwerk jetzt, muss man leider sagen, zum Beispiel hier bei uns diese ganze Kampagne gegen Wärmepumpen, die wird auch ziemlich teuer werden, weil die ganzen Schlaumeier, die sich da jetzt noch eine Gasheizung schnell eingebaut haben, letztes Jahr oder dieses Jahr noch, das wird 2027 richtig schmerzhaft. Aber so ist es eben, wenn man in der Masse der nützlichen Idioten mitschwimmt.
Naja, das Problem ist ja, diese Masse ist im Zweifelsfall kritisch, also groß genug, um hinterher dann Subventionen durchzusetzen. Also dass sie ihre ökonomische Fehlentscheidung dann auch noch vom Steuerzahler bezahlt kriegen.
Sie werden es auf jeden
Fall
fordern.
Das ist ja so ein bisschen meine Sorge. Was ich ja sehr geil finde bei Christian Stöckers Buch, ist, direkt am Anfang gibt es irgendwie einen Satz, ich kriege ihn nicht mehr genau zusammen. Für Menschen, die sich mit diesem Problem Klimawandel, CO2 in der Atmosphäre und so und Lobbyismus, also die sich mit diesem ganzen Komplex noch nicht großartig auseinandergesetzt haben, mögen Teile dieses Buches wie Verschwörungstheorien klingen, ist aber alles faktengestützt. Finde ich super für ein Buchanfang. Also ist halt wirklich so, dass ich dachte, oh, Mist, hoffentlich kriege ich halt heute noch angefangen zu lesen.
Ja, schönes Buch auf jeden Fall auch.
Ich habe auch noch was nachzutragen. Ich hatte im Dezember erzählt, dass Venezuela versuchen würde, sich einen wesentlichen Teil des Nachbarlandes Guyana einzuverleiben. Mhm. Der Name dieses Teiles, dieser Region ist Essequibo. Zwei Drittel Guayanas macht das aus. Essequibo war Venezuela viele Jahrzehnte lang einigermaßen Schnurz. Neulich haben sie da aber ziemlich große Ölvorkommen gefunden. Also neulich, vor 8 Jahren. Und Guyana hatte Förderlizenzen vergeben. Was natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat, dass Venezuela historisch zu begründen versucht, dass diese Region zu Venezuela gehört und nicht zu Guyana. Anfang Dezember hat es in Venezuela ein Referendum gegeben, bei dem sich eine große, große Mehrheit, über 90% der Menschen in Venezuela, für diese Einverleibung ausgesprochen haben. Angeblich, man weiß es nicht so genau. Guyana hatte den Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen angerufen. Der hat sich auch für zuständig erklärt und bis auf Weiteres, also bis er das Ding ordentlich durchgeprüft und verhandelt hat, angeordnet. Bis zu einer endgültigen Entscheidung in diesem Fall unterlässt die Bolivarische Republik Venezuela alle Maßnahmen, die die derzeitige Lage in dem umstrittenen Gebiet verändern würden. Maduro, der venezolanische Präsident, hält den IGH nicht für zuständig und hat darum auch die Anordnung einfach mal ignoriert. Und diese Woche hat er ein Gesetz zur Schaffung eines neuen Bundesstaates verabschiedet. Und dieser neue Bundesstaat ist Essequibo. Die Menschen, die in diesem Gebiet leben, sind übrigens bei dem Referendum nicht gefragt worden, ob sie Venezolaner werden wollen. Und wenn sie Pech haben, werden sie von Venezuela jetzt einfach annektiert. Und da droht im Zweifelsfall Krieg, wobei Guyana keine nennenswerte Armee hat. Wenn das überhaupt Armee genannt wird, was die haben. Also es sind wirklich nur ein paar Hanseln, die im Leben nicht in der Lage wären, sich gegen ein Land wie Venezuela zu verteidigen. Wer sich nochmal durchlesen will, worum es da geht und was da historisch alles ins Felde geführt wird, warum gehört das eigentlich zu Guyana und nicht zu Venezuela. Kolonialgeschichte, natürlich ist immer Kolonialgeschichte, wenn es um Grenzstreitigkeiten geht. In der Zeit, die hatten damals im Dezember eine sehr schöne FAQ zusammengestellt. Den Link tue ich dann mal in die Shownotes.
Ja, es ist so ein Fall von das Recht des Stärkeren setzt sich durch, weil wie du gerade gesagt hast, die haben einfach nicht die Kraft, sich dagegen zu wehren. Und das ist auch wahrscheinlich der ganze Grund, warum das jetzt passiert.
Ja, natürlich. Wenn Venezuela fürchten müsste, da auf die Mütze zu kriegen, würden sie einen anderen Weg einschlagen.
Ja, bleiben wir im Ausland. Ich bin heute sowieso fast nur im Ausland unterwegs mit meinen Themen und schauen in die Türkei. Die Türkei, das ist doch gut, das ist ausgewogen hier in der Sendung. Die für mich eigentlich beste Nachricht dieser Woche kommt nämlich aus der Türkei, aber ich habe trotzdem nachher noch eine gute Nachricht.
Inflation wieder gestiegen.
Das ist keine gute Nachricht.
Ich dachte, aber es war die einzige Nachricht, die ich diese Woche aus der Türkei mitgekriegt habe.
Hä, was? Du hast nicht mitbekommen, dass am Wochenende Kommunalwahlen in der Türkei waren?
Ach so.
Und dass
ja,
die
doch, das habe ich mitgekriegt.
CHP, die Oppositionspartei, also Opposition zur AKP von Erdogan, einen Wahnsinnserfolg eingefahren hat? Das hast du mitgekriegt.
Sehr das habe ich mitgekriegt.
Ja, und zwar nicht nur, und das ist das Schöne, nicht nur in großen Städten wie Istanbul, Ankara, Antalya und so, das haben sowieso die meisten erwartet, sondern sie ist wirklich landesweit die stärkste Kraft vor der AKP geworden. Und ja, es gab wahnsinnig viele tolle Bilder mit strahlenden Gesichtern, vor allem junge Leute, also die jüngere Bevölkerung des Landes hat sehr gefeiert. Ich jetzt als Feministin fand auch besonders schön die Wahlsiege von Frauen. Also zum Beispiel ist Sinem Detetaş von der CHP, von der wurde jetzt relativ viel oder über die wurde relativ viel geschrieben diese Woche. Die ist nämlich Bürgermeisterin von Üsküdar geworden. Das ist der Istanbuler Stadtteil, in dem Präsident Erdogan lebt. Also ein bisschen gemein für ihn auch. Mhm. Dann ist Ayşe Serhat.
Warum soll es dem besser gehen als mir? In Tempelhof regiert die CDU, glaube ich jedenfalls.
Tja. Dann ist Ayşe Serhat Bucak Co-Bürgermeisterin. Ich erkläre das gleich, warum Co-Bürgermeisterin in Diyarbakir geworden. Das ist eine Stadt, in der überwiegend Kurden leben, also im Süden der Türkei. Sie ist auch Kurdin. Sie gehört der DEM an. Das ist eine Nachfolgepartei der HDP. Wir erinnern uns, die HDP, die Partei der KurdInnen und ihre KandidatInnen wurden von Erdogan immer wieder kriminalisiert. Deswegen und weil ständig auch so ein Verbot droht, also auch schon seit gefühlt Jahren, droht die Erdogan-Regierung ja die HDP zu verbieten. Mhm. Deswegen gibt es ständig neue kurdische Parteien. Das ist jetzt eine und die ist eben Co-Bürgermeisterin geworden. Und das wiederum gehört zum kurdischen Ideal. Also die Emanzipation der Frauen, das ist ein wichtiges Anliegen für die kurdische Bewegung. Deswegen teilen die sich in manchen Städten oder dort, wo sie eben die Bürgermeisterämter stellen, teilen sie sich die Ämter, also die Männer und die Frauen, Hälfte, Hälfte. Oder bei den Grünen würde man sagen Doppelspitze. Auch wenn das jetzt rein verwaltungsrechtlich überhaupt nicht vorgesehen ist. Aber die machen das dann einfach irgendwie und teilen sich dann das Gehalt. Und man wünscht ihr sehr viel Glück, weil es gab auch in der Vergangenheit und auch in dieser Stadt schon etliche kurdische BürgermeisterInnen. Und die wurden dann in der Vergangenheit oft durch Zwangsverwalter ersetzt, weil die Regierung, die AKP, immer nach dem gleichen Muster werfen den Leuten Terrorismus vor. Dann werden sie inhaftiert. Viele sind bis heute inhaftiert und man muss leider auch befürchten, dass jetzt der NachfolgerInnen dasselbe Schicksal droht, also auch Ayşe Serapuçak. Und tatsächlich, das muss man auch sehen, herrscht natürlich im Land weiterhin die AKP, also jetzt an der Regierung, die sehr große Macht hat. Also die kontrolliert, was die Medien ausstrahlen und senden, die kontrolliert, was als terroristisch geframed wird. Wie ich gerade sagte, zum Beispiel jede kurdische Opposition im Land, welche Parteien, welche KandidatInnen überhaupt bei Wahlen antreten können. Und dass die Kommunalwahlen jetzt, wie ich oft gelesen habe, ein Sieg der Demokratie in der Türkei seien, das ist natürlich unter diesen Umständen eine Wunschvorstellung. Ja. Also die Demokratie ist und bleibt schwer beschädigt. Was man aber vielleicht schon sagen kann, und dazu würde ich mich jetzt hinreißen lassen, Erdogan ist schon angezählt jetzt. Also die Menschen spüren, dass A, seine Herrschaft nicht alternativlos ist und er auch B, nicht unangreifbar ist. Fritz Zimmermann hat in der Zeit davon geschrieben, dass hier eine neue Türkei sichtbar werde. Das finde ich eine schöne Formulierung. Und Anna-Sophie Schneider im Spiegel, die hat das auch nochmal schön zusammengefasst mit den ganzen KandidatInnen der kurdischen Parteien, die weggesperrt werden und also die Gesamtsituation, wie düster sie halt trotzdem noch ist. Aber sie streicht trotzdem hervor, dass die Wahl am Sonntag etwas gezeigt habe, was bisher als nahezu unmöglich galt, nämlich auch Autokraten sind besiegbar. Und das kann man ja vielleicht hoffentlich mal gucken, mitnehmen. In 4 Jahren sind dann auch wieder Präsidentschaftswahlen.
Ja, ich habe im Newsletter Friedrich-Ebert-Stiftung auch was Schönes gesehen, einen Satz von Henrik Meyer, der leitet das Türkei-Büro von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und der schreibt halt auch unter der Überschrift Despotendämmerung. Am Ende, ganz am Ende, weder bedeuten sie das politische Ende Erdogans noch die triumphale Rückkehr der Demokratie. Wenn die Opposition den eingeschlagenen Weg weitergeht, könnte der 31. März 2024 dennoch als Wendepunkt für die demokratische Kultur der Türkei in die Geschichte eingehen.
Ja. Ja, ich meine, er wird versuchen, bis dahin alle, die ihm wirklich gefährlich werden können, wegzusperren. Yeah. Also der aussichtsreichste Kandidat hat ja auch schon ein Gerichtsverfahren an der Backe.
Naja, aber die Leute haben halt trotzdem die Opposition gewählt. Das heißt, es gibt auch einen oppositionellen Geist sozusagen.
Ja, ja, absolut.
In der Bevölkerung, in der Wahlbevölkerung.
Hauptsächlich von den jungen Leuten. So habe ich das zumindest jetzt ganz viel gelesen. Und auch die Diaspora, die ja oft Erdogan treu war, scheint nicht mehr ganz so Erdogan treu zu sein, was ja auch eine schöne Nachricht ist.
Absolut. So, wo fange ich denn jetzt mal an mit meinen alten Leuten? Die Linkspartei.
Nee. Alte Leute, die Linkspartei.
So war das gar nicht gemeint. Aber gut, die Linkspartei hat beim Statistischen Bundesamt nachgefragt und Zahlen zu Lohnunterschieden Ost-West veröffentlicht. Das Ergebnis ist, die Ostgehälter, Sie haben das ist auch schön detailliert nochmal aufgeschlüsselt, aber es sind so viele Zahlen, da verlieren wir wieder Hörer. Die Ostgehälter liegen im Schnitt bei 82% der Westgehälter. Das klingt ungerecht auf den ersten Blick und vermutlich deshalb wird auch nur der erste Blick ventiliert, sehr breit. Man kann sich jetzt fragen, woher kommen die Unterschiede? Die spontane Antwort ist so, ne, wie ja auch die Stimmung im Osten zu sein scheint. Ja, immer noch Menschen zweiter Klasse, Angleichung der Lebensverhältnisse, rah, rah. Und die Linke sagt auch, im Sinne des Grundgesetzes fordern wir seit über 3 Jahrzehnten gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West. Die Realität sieht anders aus. Die Niedriglohnorgie in den neuen Bundesländern führt in die Altersarmut. Ich gestatte mir mal einen zweiten Blick, beziehungsweise habe ich mir den schon gestattet. Im Sinne des Grundgesetzes fordert die Linke seit über drei Jahrzehnten gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West. Ich sage jetzt, die Lebensverhältnisse sind gleichwertig. Und zwar, weil ein Unternehmen kann nur so viel Lohn bezahlen, wie es auch einnimmt. Ich vereinfache jetzt ein bisschen. Den Unterschied zwischen der finanziellen Leistungsfähigkeit von Unternehmen im Osten und im Westen und überall kann man an einem Maß ablesen, und das ist die Produktivität. Also wie viel Output bekomme ich eigentlich für wie viel Input? Und die Produktivität im Osten liegt bei, Achtung, 83% der Produktivität im Westen. So gesehen. Und wenn du es schon unbedingt verallgemeinern willst, was die Linke da tut, was man, glaube ich, auch nicht darf, wenn du es schon verallgemeinern willst, dann ist diese Lohnlücke, wie sie es nennen, absolut gerechtfertigt. Weil die verdienen einfach nicht genug da. Man kann sich jetzt angucken, woher kommen die Produktivitätsunterschiede, warum ist der Osten weniger produktiv, wer sich das raufschaffen will. Ich habe vom IWH in Halle eine nagelneue, frische Studie dazu in den Shownotes. Der Osten ist halt weniger produktiv. So. Unter anderem liegt das an mangelnder Investitionsbereitschaft, mangelnder Expansionsbereitschaft auch der Firmen. Die Firmen wollen einfach nicht groß werden, sozusagen.
Die da schon sind und andere die da schon wollen sind. Genau, du dahin. Das ist ja auch ein Thema.
Sie könnten sich ja auch untereinander die Leute abwerben. Also es könnte jetzt irgendwie Firma A sagen, so, wir wollen jetzt wachsen, wir investieren jetzt wahnsinnig, bezahlen mehr Geld und werben dafür von den kleineren Firmen Leute ab. Und dann hättest du ja auch ein produktiveres Unternehmen da. Es ist alles nicht ganz so einfach. Es ist vor allen Dingen nicht so einfach, wie insbesondere, ich sag mal, die linke Politökonomik immer versucht, darzustellen, dass es alles so einfach ist, die Zusammenhänge. Auf individueller Ebene sind die das natürlich. Ne? Hast du 5 Euro, kannst du 5 Euro ausgeben. So. Weißt du aber, dass das Produkt morgen billiger wird, wirst du die 5 Euro heute nicht ausgeben, sondern sparen. Schon wird's komplizierter. Egal, ich schweife ab. Das zweite Problem oder das echte Problem, das die Linke da anspricht, das ist die Altersarmut. Irgendwie. Weil, ne, wie arm du im Alter bist, hängt vor allen Dingen davon ab, wie hoch die Kaufkraft deiner Rente ist.
Ja.
Ne? Dazu hatte ich im Januar schon mal aus einer kleinen Studie vom Prognos-Institut erzählt. Die haben 1.000 Euro genommen und geguckt, für wie viel Euro kriege ich eigentlich Waren für diese 1.000 Euro. Ich glaube, das waren in München irgendwie nur für 800 Euro und in Gera für 1.400 oder irgendwie sowas. So, die Ergebnisse aus dieser Prognos-Studie waren, es gibt große, sehr große regionale Unterschiede. Im Osten ist die Kaufkraft durchschnittlich ein bisschen höher als im Westen. Das Problem ist, die regionalen Unterschiede, die liegen bei bis zu 70%.
Oh.
Der Ost-West-Unterschied ist nur tendenziell vorhanden, also ne, 10%, wenn überhaupt. Du kannst also überhaupt keinen sinnvollen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland machen. Ja, jedenfalls nicht so einfach. Wahrscheinlich könnte man das mit ganz viel Zahlenjongliererei und sowas.
Vielleicht indem man so Sachen raustrennt, sagt Stadt und Land noch mit dazu nehmen als Unterschied.
Ja, aber auch da, ne, wo endet die Stadt? Ne? Also das Leben in Berlin ist wahrscheinlich billiger, nicht nur wahrscheinlich, es ist billiger als in Potsdam. Wie ist es in Falkensee?
Auch eine Stadt. Wie, ne?
Ja. Es ist wirklich schwer zu sagen. Wenn du jetzt Politik draus machen wollen würdest, ne, aus diesen Unterschieden, die man da messen kann und sehen kann, würde ich als Rentner in München ja eigentlich einen Anspruch auf eine viel höhere Rente geltend machen können als der Rentner in Dessau. Ne, weil in Dessau kriege ich für 1.000 Euro 1.300, in München kriege ich nur 800, also möchte ich in München jetzt bitte auch so viel haben. Oder aber ich verarme den Rentner in Dessau ebenso. Kannst du auch nicht bringen.
Nee.
Der Witz ist, die Altersarmut ist da besonders hoch, wo die Lebenshaltungskosten besonders hoch sind. Und wenn ich ehrlich bin, ist das jetzt sogar das erste Mal, dass ich auf diese Weise über Renten nachdenke. Darum habe ich jetzt auch keine spontane Lösung übrigens. Was aber die Linke da implizit fordert, die Angleichung der Lebensverhältnisse, sprich die Löhne im Osten müssen genauso hoch sein wie im Westen, das ist auf gar keinen Fall die Lösung. Weil davon gehen im Zweifelsfall die Firmen im Osten pleite. Doof wäre vielleicht nicht, habe ich dann so überlegt, den Mindestlohn anders zu berechnen. Und zwar, indem man regelmäßig guckt, wo ist die Rentenkaufkraft am geringsten? Also wie viel Rente muss ich bekommen, um nicht arm zu sein? So Mindestrente, irgendwas. Und wie viel Mindestlohn muss deshalb gezahlt werden? Dann hast du aber die nächste Gerechtigkeitsdebatte am Hals, weil das halbe Erzgebirge dann auf einmal im Geld schwimmt. Und das kann ja niemand wollen. Nein. Das ja, andererseits, und das ist auch wieder interessant, also ich komme da irgendwie zu keiner sauberen Lösung, weil andererseits, wenn auf einmal das halbe Erzgebirge in Geld schwimmt, ja, habe ich einen guten Grund, als Münchner Rentner ins Erzgebirge zu ziehen.
Ja, eben.
Ja, und dann werden in München, die Lebenshaltungskosten niedriger, weil mehr Wohnungen frei werden. Im Erzgebirge werden die höher. Das heißt, du hast dann
wieder
eine Angleichung der Lebensverhältnisse mit anderen Mitteln.
Weißt du, manchmal denke ich, wenn ich merke, wie sich mir das Gehirn verknotet bei solchen Themen, denke ich so, ey, können wir das nicht einfach an KI auslagern, sowas zu regeln?
Ich glaube, wir sollten es noch anders machen. Ich glaube, wir sollten es regional regeln. Hm. Ja, das Erzgebirge sollte sagen, wie hoch die Rente ist. Und München sollte sagen, wie hoch die Rente ist. Weil dann hast du zwei Effekte. Das Erzgebirge, ich bin nicht aufs Erzgebirge gekommen. Du hast dann zwei Effekte. Das Erzgebirge ist in der Lage, auf Preisentwicklung zu reagieren, zu sagen, die Lebenshaltungskosten sind um 10% gestiegen, wir müssen die Renten um 10% steigern. Nee, funktioniert auch nicht, fällt mir gerade auf. Weil das würde München ja genauso machen. Und München hätte mehr Geld, um es mehr auszahlen, weil München produktiver ist. Vielleicht hat irgendwer aus der Hörerschaft die eine Lösung. Vielleicht gibt's die eine Lösung aber auch gar nicht. Kann natürlich sein. Also das Thema, ich sag mal so, das Thema wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. So als Gesellschaft jetzt.
Ja, voll.
Uns beide jetzt nicht so, spätestens 12 Jahren ist Schluss damit, weil wenn ich Rente bekomme, ist das Einzige, was ich zu diesem Thema noch sagen werde, oh Gott. Oder so. Soll ich mit alten Leuten weitermachen?
Wenn du möchtest.
Mach ich mal. Die Omas gegen Rechts, die kennst du, ne?
Ja.
Die Omas gegen Rechts geben bekannt, die Omas für Demokratie ist eine rechte AfD-Initiative.
Ja.
Die Webseite omasgegenrechts.de meldet, die in Aachen bzw. Stolberg Ende März des Jahres neu gegründete Initiative Omas für Demokratie ist eine rechte AfD-Formation. Die Gründung wurde auf einem Stammtisch der AfD in Aachen bekannt gegeben. Und sie verlinken auch auf einen Beleg dazu. Das war aber eigentlich nicht das, was ich über alte Leute erzählen wollte. Ich hatte nur die Omas kurz dazwischen genommen. Ich habe mal wieder in den Deutschland-Trend geguckt.
Ja.
Den gibt's immer am Monatsanfang, in groß am Monatsanfang von Infratest DIMAP für die Tagesschau. Mitte des Monats gibt's dann auch mal nochmal klein fürs Morgenmagazin, diese Bastelsendung. Aber das ist oft seltsam. Jedenfalls, da gibt's ja immer so Fragen zur Medienwirkung. Die nennen das ein bisschen anders. Die nennen das wichtigste Themen, Zufriedenheit mit Politikern, Sonntagsfrage und so. Da habe ich keine Auffälligkeiten gefunden. Also wer auch immer ab und zu mal Fernsehen anmacht oder am Zeitungskiosk vorbeikommt, kann sich die entsprechenden Rangfolgen selber überlegen, und zwar anhand dessen, was gerade ventiliert wird in den Nachrichten. Also das, was auf der 1 ventiliert wird oder großflächig ventiliert wird, ist in der Regel auch das wichtigste Thema für die Leute. Im Moment ist es übrigens Migration. Wundert dich das?
Ja, es wundert mich. Aber es wundert mich auch nicht. Also es wundert mich, weil ich frage mich, warum ist das jetzt das wichtigste Thema?
Weil es in der Zeitung steht.
Genau, warum nicht Klima, warum nicht? Wir haben echt drängendere Probleme, deswegen wundert es mich, aber genau, weil ich ja das weiß, ja.
Das ist alles Medienwirkungsforschung, was die da betreiben. Manchmal stellen sie aber auch Fragen, die nicht Medienwirkungsforschung sind, sondern wo Menschen gefragt werden, das ist immerhin repräsentativ, wo Menschen Dinge gefragt werden, die sie tatsächlich beurteilen können oder wo man davon ausgehen sollte, dass sie die beurteilen können. Und eine interessante Frage habe ich gefunden und die lautet, fühlen Sie sich ausreichend abgesichert für Ihr Rentenalter? Nicht mal die Hälfte der Leute antwortet mit Ja. 44% um genau zu sein.
Die Regierung.
Im Osten sagt nur ein gutes Drittel Ja. Was ist da mit der Linkspartei? Haben die auf irgendeine Art und Weise vielleicht recht mit der Altersarmut? Je jünger die Leute sich fühlen, auch schön.
Sich fühlen?
Je jünger die Leute sind, desto schlechter fühlen sie sich abgesichert. Und jetzt kommt der Knüller. Bei den über 65-Jährigen, das sind die, die Rente kriegen, fühlt sich nur ein knappes Drittel ausreichend abgesichert.
Oh, das ist schlecht.
Ja. Das heißt.
Das bestätigt ja die Befürchtung der Jüngeren.
Nicht wirklich.
Okay.
Also nicht notwendig, oder sagen wir nicht notwendigerweise. Was ich finde, vor allen Dingen heißt das, wer heutzutage im Rentenalter ist, also ein Drittel der Leute, die heutzutage im Rentenalter sind, müssen sich Sorgen machen, über den nächsten starken Inflationsschub.
Ja.
So, genau die Hälfte der Männer sagt, ja, ausreichend abgesichert. Bei den Frauen sind es nur 38%. Es ergeht hiermit folgender Aufruf. Frauen, macht euch vom Einkommen eurer Männer, so früh es nur irgendwie geht, unabhängig. Wolltest du was sagen?
Ja, und ich muss dafür kurz googeln, weil es gab eine Studie diese Woche auch. Das IFO-Institut war es. Zumindest ist das, was ich am schnellsten finden konnte jetzt hier. Diese Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen, ne, die wird ja immer wieder untersucht. Und da gibt es Hinweise darauf, dass das bei uns viel größer ist als in anderen Ländern. Mhm. Und warum sie größer ist, das wird auch untersucht. Und zwar das IFO-Institut hat am Donnerstag gestern eine Auswertung vorgestellt, warum eigentlich die 30-jährigen Mütter sind es vor allem, im Durchschnitt 70-80% weniger verdienen. Also sie verdienen nicht 70-80% dessen, was Väter verdienen, sondern weniger als das, was Väter verdienen.
Wow.
Bei kinderlosen Paaren ist der Unterschied gesunken, also ist viel geringer. Das heißt, das Problem von Frauen ist nicht, dass sie sich abhängig von Männern gemacht oder doch schon, aber sie machen sich erst abhängig, sobald Kinder ins Spiel kommen. Eltern sein, Elternschaft ist das Problem.
Okay. Frauen.
Keine Kinder.
Unabhängig so früh wie möglich. Vermeidet die Geburt.
So muss man es, solange das so ist, leider sagen. Ich meine, natürlich gehören da immer zwei dazu, ja. Also es ist sicherlich.
Echt? Männer gebären Kinder?
Es ist sicherlich in den wenigsten heterosexuellen Paarbeziehungen, zu denen Kinder kommen, so, dass die Männer sagen, so, und ich zwinge dich jetzt zu Hause zu bleiben und weniger zu verdienen.
Das müssen sie ja vielleicht auch gar nicht.
Ja, also das IFO-Institut sieht auch als einen Hauptgrund eben, dass das Ehegattensplitting dieses alte Familienmodell so stark unterstützt, dass es sich halt in Anführungszeichen lohnt oder zu lohnen scheint, in Teilzeit zu arbeiten oder gar nicht zu arbeiten, also für die Frau, während Männer noch mehr arbeiten, also da gibt es auch schöne Studien zu, Frauen arbeiten weniger, wenn das Kind kommt, Männer fangen auf einmal an mehr zu arbeiten. Und dann auch mehr zu verdienen. Und wenn sie dann mehr verdienen, lohnt in Anführungszeichen es sich ja noch mehr, weil sie vom Ehegattensplitting und so weiter. Es ist schlimm. Mhm. Und deswegen ist es auch in Deutschland schlimmer als in anderen Ländern. Das ist auch die Erklärung, weil hier eben wir immer noch an diesem alten Familienmodell festhalten.
Zurück zur Rente. Was ich insgesamt bemerkenswert finde an diesen Zahlen im Deutschland-Trend, ist, wir wissen seit über 20 Jahren, dass wir mit der gesetzlichen Rente garantiert nicht ausreichend abgesichert sein werden. Zumindest einen Lebensstandard nicht halten können werden. Seit Riester 2002, spätestens wissen wir das. Wer es wissen wollte, weiß es auch schon seit 40 Jahren. Aber trotzdem, obwohl wir das seit über 20 Jahren wissen, sagen weniger als die Hälfte aller Erwerbstätigen, dass sie davon ausgehen, dass es auch tatsächlich so eintreten wird. Und das finde ich krass. Weil nicht mehr als 50% aller Erwerbstätigen verdient so wenig, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt, was man sparen könnte. Und trotzdem reicht es nicht. Oder zumindest glauben die Leute, dass es trotzdem nicht reichen wird.
Hast du das nachgeguckt, dass nicht mit den nicht mehr als 50% verdienen so wenig das?
Habe ich nicht. Ich gehe jetzt mal vom Mindestlohn aus. Also wir haben, ne, unser Niedriglohnsektor ist bei um die 20%. Das heißt, am Monatsende wird, also bei, ich gehe schwer davon aus, dass bei 50% der Leute am Monatsende ein Zehner übrig bleibt, den du irgendwo hinsparen kannst.
Hm.
Ja. Und trotzdem reicht es aber nicht. Das finde ich, also was ich gerne wüsste ist, und da bin ich bei deinem nachgeguckt sein, können die nicht oder wollen die nicht? Ist nicht genug Geld übrig, um sich zu kümmern, um seine Altersvorsorge? Oder haben wir Zustände geschaffen, in denen es mehr als der Hälfte der Menschen im Land, der Erwerbstätigen im Land, gar nicht möglich ist, selbst dafür zu sorgen, im Rentenalter ausreichend abgesichert zu sein? Das würde mich mal interessieren. Keine Ahnung.
Es ist ja halt auch die Frage, ich denke da gerade ganz viel nach, weil wir zwei ja auch viel darüber reden in den letzten Wochen, Monaten und Jahren eigentlich.
Je älter ich werde.
Ja, und ich an dir so stark beobachte, wie unsicher du dich fühlst in Bezug auf die Rente. Und da wird ja abgefragt, wie sicher sie sich fühlen. Es wird ja ein Gefühl abgefragt. Ja. Wenn du dich schon nicht sicher fühlst, oft.
Das ist natürlich eine gute Frage. Ja, die Frage ist tatsächlich, was heißt eigentlich ausreichend abgesichert? Ich bin vermutlich ausreichend abgesichert im Rentenalter, aber eben nicht mit dem Komfort, den ich im Erwerbsleben gewohnt bin.
Ja.
Und eventuell antworten die Leute auf eine andere Frage. Umso wichtiger fände ich, wenn wir da irgendwie richtige Zahlen auch nochmal dazu hätten. Also wie viel, ne? Und auch das kannst du wieder, wie bei der Kaufkraft, kannst du das auch wieder nur regional auswerten. Du kannst halt nur sagen, wie viele Leute in Berlin-Tempelhof haben am Monatsende einen Hunderter übrig.
Mhm.
Ja, weil in Neukölln sieht das schon wieder ganz anders aus. Und wenn du daraus einen Durchschnitt bildest, dann hast du schon wieder ein Problem. Trotzdem, ich finde es total irre. Also seit das losgegangen ist, habe ich versucht, möglichst so viel zu sparen, wie ich kann, auf unterschiedlichen Wegen, einfach damit zum Renteneintritt genug da ist. Naja, wonach sie auch gefragt haben, sind die Ansichten zur Europäischen Union und zur NATO. Fand ich nichts auffällig. Außer vielleicht jedenfalls, also mehr als die Hälfte aller AfD-Parteigänger ist der Meinung, die deutsche Mitgliedschaft in der EU würde überwiegend Nachteile bringen.
Ah, ja.
Und damit beende ich meinen Themenblock Alte Leute.
Ich nehme den Staffelstab Stichwort NATO auf. Diese Woche war ja großer Geburtstag der NATO. Mm. Er wurde ein bisschen gefeiert, aber vor allem auch viel auf die Krisen geblickt. Und natürlich stand im Mittelpunkt die Ukraine. Die Lage in der Ukraine ist, ganz kurz gesagt, nicht gut. Präsident Zelensky hat diese Woche mehrere Gesetze unterzeichnet, die es der ukrainischen Armee möglich machen sollen, dass noch mehr Menschen für den Kriegsdienst eingezogen werden können, woraus man schließen kann, es mangelt an Personal dafür. Und das ist das eine. Politico schreibt diese Woche dann außerdem, dass mehrere Gebiete an der Front in sehr großer Gefahr seien, dass sie an die Russen gehen, also wieder verloren oder überhaupt verloren werden. Zelensky hat dann heute rausgestrichen, dass die Ukraine viele Stellungen habe sichern können. Ja, da kann sich jetzt also wieder jeder aussuchen, was er gerne hören möchte und was er oder sie glauben möchte, was mehr der Realität entspricht. Es gilt als offenes Geheimnis mittlerweile, dass die ukrainischen Behörden eigene Niederlagen jetzt eher verschweigen und nicht weiter darauf eingehen. Wobei Zelensky diese Woche auch sagte, dass wenn sich die Ressourcenlage nicht signifikant zugunsten der Ukraine verbessern würde, dann seien seine Truppen faktisch gezwungen, zurückzuweichen. Was wiederum der Politico-Aussage entspricht. Also es mangelt immer noch an allem, an Munition, an Abwehrsystemen. Sie haben bei diesem NATO-Gipfel auch wieder betont, sie brauchen vor allem Patriots. Das würde ihnen am besten helfen. Russland schießt quasi täglich Raketen und Drohnen auf ukrainische Wohngebiete, auf zivile Infrastruktur. Die zivilen Opfer sind dabei überhaupt gar kein Nebeneffekt, sondern das Ziel. Ja, also Russland versucht weiterhin, die Ukraine zu demoralisieren.
Terror. Ja.
Ja, und vor wenigen Tagen hat es dann noch eine weitere Hiobsbotschaft gegeben. Das hat ein Militärexperte beim ZDF berichtet, nämlich, dass einige der ukrainischen Brigaden nicht mehr ausgestattet werden könnten mit Gerät. Das heißt, es sind jetzt einfach nur noch Infanteriebrigaden, also Fußsoldaten, was zeigt, wie prekär da die Situation ist. Deswegen Demoralisierung auf allen Ebenen. Und ich glaube, deswegen sind auch so kleine Gesten gerade sehr wichtig. Also am Rande dieser Geburtstagsfeier der NATO diese Woche gab es die eigentlich zuhauf. Alle haben sich an die Seite der Ukraine gestellt. Alle haben beteuert. Die Unterstützung muss nicht nur aufrechterhalten werden, sondern die Lieferungen müssen schnellstens ausgebaut und auch beschleunigt werden. Das kam aus Deutschland, das kam aus den USA. Also es kam eigentlich von allen NATO-Partnern außer Ungarn. Die sind, naja, komplett verloren im Moment. Es war sogar die Rede, und zwar hat US-Außenminister Antony Blinken das ins Spiel gebracht, dass die Ukraine der NATO beitreten werde. Also er hat wirklich gesagt, ich zitiere ihn, die Ukraine wird Mitglied der NATO. Punkt. Und weiter, unser Ziel beim Gipfel ist es, dabei zu helfen, eine Brücke zu dieser Mitgliedschaft zu bauen. Zitat Ende. Brücken zu bauen dauert natürlich immer seine Zeit und der Krieg wird ja auch noch einige Zeit dauern, aber Das ist so eigentlich die einzige bisschen positive Nachricht, die ich zur Ukraine diese Woche mitbringen kann, leider.
Abgesehen von der Ukraine gibt es zum NATO-Geburtstag noch einen schönen Vierteiler, über den ich zufällig gestolpert bin, als ich lineares Fernsehen geguckt habe. Gibt es beim ZDF in der Mediathek und heißt Inside NATO. Sind im Grunde vier einzelne Dokumentationen. Ich weiß gar nicht, inwieweit die miteinander zusammenhängen. Jeweils eine Dreiviertelstunde lang. Die ersten drei Teile sind vor dem russischen Überfall von 2022 entstanden. Der letzte Teil, der vierte Teil, heißt auch Zeitenwende und ist aus dem Dezember 1922. Was irgendwie, glaube ich, nochmal ganz interessant ist. Also ich habe nur die ersten anderthalb Teile gesehen, dann bin ich ins Bett gegangen. Das ist nicht nur die Geschichte der NATO, sondern die Geschichte der NATO ist ja auch gleichzeitig die Geschichte des Kalten Krieges, die Geschichte der beiden großen Blöcke und so. Und das ist tatsächlich nochmal so en passant so ein bisschen die Geschichte des 20. Jahrhunderts oder der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts miterzählt. Das ist ein totaler Sehtipp oder wie man das nennt, Gucktipp. Sehtipp? Gucktipp.
TV-Tipp.
Apropos, hier ist noch das Gegenteil eines TV-Tipps. Es gibt im Moment, und die wird überall groß besprochen, in allen Medien, sozial wie klassisch, eine Dokumentation über Gerhard Schröder, den Ex-Kanzler.
Weil der irgendwie 80 ist oder so, ne?
Ja, genau, der ist irgendwie 80 geworden und es gibt so einen Reporter, der ihn begleitet hat, der das auch sehr gut gemacht hat, also technisch sehr gut umgesetzt hat und so. Und ich bin Mitte 50, ich habe die Schröder-Jahre miterlebt. Ich war einer der Leute, die damals froh waren, dass Kohl weg war. Also ich habe
ich auch und ich bin nicht Mitte 50.
Siehst du.
Das war mein 16. Für Geburtstag, das war das beste Geburtstagsgeschenk.
Ja, und jetzt guck mal, was du davon hattest. Ne?
Naja.
Jedenfalls, in der Doku, also für mich persönlich nichts Neues drin, wirklich gar nichts Neues. Ich habe ein spätestens seit 2001 ein festes Bild von Gerhard Schröder als Politiker und interessanterweise auch als Mensch und soweit man das beurteilen kann natürlich nur. Und die ganze Doku hat im Grunde nur bestätigt, was ich von dem Mann halte, sowohl politisch als auch menschlich. Mhm. Also nicht wirklich was Neues. Wer sich trotzdem angucken will, ist eine Stunde lang, kann man machen, muss man nicht wirklich. Viel interessanter finde ich eine Rezension, die ich gelesen habe und die ist von meinem alten Freund Michael Hanfeld.
Ja.
Hat man die Ironie gehört? Ja, ne?
Ich schon, aber ich weiß auch davon, dass es nicht der Punkt ist.
So, und diese Rezension über diesen Film, die Gerhard Schröder Story, in der Frankfurter Allgemeinen von Michael Hanfeld, ist die beste, die ich gelesen habe zu dem Ding.
Na, guck mal einen
Weil
an.
Er vor allen Dingen auch, und vielleicht ist das auch seine große Stärke, kann ja sein, vor allen Dingen auch auf die Struktur dieses Films sich sehr stark bezieht. Mhm. Weil es ist schon anders. Also es ist zwar so eine Doku, weißt du, es gibt ja so seit ein paar Jahren diese Marotte, dass die Reporter und Reporterinnen sich am liebsten selbst dabei filmen, wie sie irgendetwas machen in der Dokumentation über einen Berichtsgegenstand, der nicht sie selbst sind.
Ne? Ja.
Furchtbare Marotte ist das, verlängert diese Filme auch immer unnötig. In dieser Schröder-Doku funktioniert das sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Überhaupt nicht so dieses selbstbeweihräuchernde, ich weiß nicht, was ich jetzt für ein Schnittbild nehme, dann zeige ich mich mal selbst, wie ich am Handy irgendwas scrolle. Sowas. Ja, ich verlinke das mal, ist Paywall, aber ich verlinke es trotzdem mal.
Sehr gut.
Schröder-Doku.
Hier einen habe ich noch, da habe ich auch nach guten Nachrichten geguckt. Das ist ungefähr genauso schwer wie in der Ukraine gerade gute Nachrichten zu finden, nämlich Israel und Gaza. Also Israel kämpft einen erbitterten Kampf gegen die Hamas in Gaza. Und die Opfer, die dabei verursacht werden, die gehen inzwischen weit über die Zivilbevölkerung des Gazastreifens hinaus. Am Montag kam eine Nachricht, die sehr stark für das steht, was gerade eigentlich alles schief läuft. Da wurde eine Gruppe von humanitären Helfern durch einen israelischen Luftangriff getötet, was einerseits zeigt, so die humanitäre Krise ist riesengroß dort, aber eben auch in Israel gibt es niemanden, der einen Ausweg daraus gerade aufzeigen könnte und deswegen oder auch deswegen ist Israel zunehmend isoliert gerade. Das israelische Militär hat schnell eingeräumt, dass der Angriff tatsächlich von seinen Streitkräften fälschlicherweise durchgeführt wurde, hat sich entschuldigt. für den unbeabsichtigten, wie es heißt, unbeabsichtigten Tod der 7 Opfer. Aber die Welt, die kann halt einfach, also spätestens, also ich habe das Gefühl, es hat noch mal so einen Schub gegeben, dass niemand mehr darüber hinwegsehen kann, dass hier einfach irgendwas komplett falsch läuft.
Ja.
Ohne dass, das muss man auch immer dazu sagen, ohne dass irgendwer gerade wüsste, wie man das wieder in Ordnung bringen könnte. Jedenfalls, gute Nachrichten zu finden wird immer schwerer in dieser ganzen Eskalation, aber es gibt sie und eine ist sehr konkret, diese Isolation Israels scheint was zu bewirken in Israel. Letzte Nacht hat das sogenannte Kriegskabinett getagt und beschlossen, dass die humanitäre Hilfe verstärkt werden soll, also auch die, die aus Israel selber kommt, aber auch die, die von anderen internationalen Organisationen kommt, wo ja oft das Problem besteht, dass Israel die nicht reinlässt in den Gazastreifen. Sie öffnen jetzt einen Grenzübergang im Norden des Gazastreifens, Erez, und sie öffnen den Hafen von Ashdod. Das heißt, sie versuchen wirklich diese Kritik, die immer weiter zunimmt, ein Stück weit die anzunehmen und was daran zu ändern, dass die Lage in Gaza humanitär so beklemmend, bedrückend und schlimm ist. Sprich, Kritik hilft. Also das kann man ja vielleicht mal kurz festhalten.
Zumindest in liberalen Demokratien.
Ja, wobei, also ich glaube, dass es hier wirklich eine besondere Situation ist, weil in diesem Kriegskabinett eben nicht nur die israelische Regierung sitzt, sondern eben auch jemand wie Benny Gantz, der zur Opposition gehört eigentlich. Jedenfalls noch eine gute, finde ich immer, die besten Nachrichten kommen ja aus der Zivilbevölkerung. Und am Wochenende sind in Jerusalem die Menschen auf die Straße gegangen gegen Benjamin Netanyahu, gegen die Regierung. Zehntausende waren da auf der größten Demonstration seit Beginn des Krieges auf der Straße. Wir haben Zelte aufgebaut vor der Knesset, also dem israelischen Parlament. Und ja, sie sind damit eigentlich der Ausdruck einer sehr großen Unzufriedenheit in der gesamten israelischen Bevölkerung. Da ist viel Wut auf die Netanyahu-Regierung, auf den Umgang mit diesem Krieg. Sie machen auch die Regierung dafür verantwortlich, dass die Geiseln immer noch nicht freigelassen wurden, manche auch gestorben sind. Und sie bekunden ihren sehr starken Willen, dass es Neuwahlen geben soll. Und das hat Benny Gantz, der eben auch Mitglied des Kriegskabinetts ist, diese Woche auch noch mal bekräftigt.
Also, gut, Friedrich Merz will auch Neuwahlen haben, ne?
Aber es war jetzt die erste große Demonstration. Ich gehe davon aus, dass es am Wochenende wieder welche geben wird. Also sie haben ja gut Übung darin, bevor am 7. Oktober das Ganze dann ja im Grunde über den Haufen geworfen wurde erstmal, sind die Israelis ja jedes Wochenende zu Hunderttausenden gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Und ich würde mich nicht wundern, aber gucken wir mal, was morgen passiert und übermorgen, wenn sie das jetzt wieder aufnehmen. Also Grund genug haben sie auf jeden Fall.
Keine Ahnung, wie ich jetzt eine Brücke baue zum Thema Wirtschaftskriminalität. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat eine Studie veröffentlicht. Gucken sich Wirtschaftskriminalität an. Was ist Wirtschaftskriminalität? Sie machen so Begriffsdefinitionen, ganze Seite lang. Im Grunde folgen sie dem BKA. Das ist eine begangene Straftat im Rahmen einer tatsächlichen oder vorgetäuschten wirtschaftlichen Handlung. Und sagen, Wirtschaftskriminalität ist, das ist aus einer anderen Arbeit, die umfassende Summe der Delikte, die innerhalb von Unternehmen, zu Lasten von Unternehmen und oder im Auftrag von Unternehmen begangen werden. So, das ist Wirtschaftskriminalität.
Es ist eine große Bandbreite.
Ja, aber es ist zum Beispiel nicht Ladendiebstahl, was auch Wirtschaftskriminalität theoretisch wäre. 2022 war der Schaden, der durch Wirtschaftskriminalität verursacht wurde, mehr als ein Drittel des in der polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesenen Gesamtschadens aller Straftaten da. Ist auch interessant. Also geklaute Autos und so. Ja. Aufklärungsquote ist allerdings auch um die 90%. Was sie sich in der Studie aber eher angeschaut haben, und darum fand ich die so interessant, sind die Bedingungen, unter denen es zu Wirtschaftskriminalität kommt und vor allem die Leute, die wirtschaftskriminell werden. Ich zitiere. Zusammenfassend ist der Wirtschaftskriminelle in Deutschland zumeist männlich, Ende 30 bis Anfang Mitte 40, weiß, meist deutscher Herkunft und weist ein hohes Bildungsniveau in Kombination mit einer mehrjährigen Berufserfahrung in einer Führungsposition auf. Dabei scheinen sich einzelne Faktoren gegenseitig zu bedingen. So sind es beispielsweise eher Männer mittleren Alters, die in Managementpositionen gelangen. Die Kombination der soziodemografischen Merkmale, die eine gute Voraussetzung für wirtschaftskriminelles Handeln bieten, überrascht daher nicht. Doch was für Persönlichkeitstypen verbergen sich hinter den Wirtschaftskriminellen? Die Antwort lest ihr, wenn ihr dem Link in den Shownotes folgt.
Oh.
Okay.
Ich will es aber jetzt wissen.
Sie erklären das anhand der Big Five.
Ja.
Big Five, das darunter versteht die Psychologie 5 Merkmale, mit denen man quasi vermessen kann, wie die Persönlichkeit von einem Menschen ist. Das sind Offenheit, also Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, also wie gesellig bist du, Verträglichkeit, das ist, wo die Empathie und die Rücksicht wohnen, und Neurotizismus, also wie stabil bin ich, wie verletzlich bin ich. Es sind die Neurotiker. Und zwar mutmaßlich, sie mutmaßen tatsächlich nur, weil Neurotiker ihren eigenen emotionalen Zustand nicht gut kontrollieren können und darum niedrigere Hemmschwellen haben. Und es sind noch welche. Und zwar die, Zitat, Menschen, deren Charakter sich durch eine starke Extraversion in Kombination mit niedriger Verträglichkeit kennzeichnet. Katrin, wer ist das?
Elon Musk vielleicht?
Die Narzissten sind es.
Ja, ich sag doch Elon Musk.
Also, ich fasse zusammen. Neurotiker und Narzissten sind Wirtschaftskriminelle.
Nein, Holger.
Okay, unter Wirtschaftskriminellen findet man besonders häufig Neurotiker und Narzissten.
Besser.
Aber die sind alle kriminell. Tolles Ding, tolles Studio. Ich habe versucht, das irgendwie runterzukochen und zusammenzufassen und so. Es ist sehr, sehr schwer. Es ist eine hohe, hohe, hohe Informationsdichte. Es ist eine schöne, Lektüre fürs Wochenende mal wieder. Cool. Oh, ich habe noch eine schöne Lektüre fürs Wochenende.
Ja.
Erinnerst du dich an ein Buch unter anderem von Perleo mit rechten Reden hieß es. Hm. 2017 ist es erschienen. Ist meiner Meinung nach
missverstanden
eins der missverstandensten Bücher dieses Jahrtausends.
Gut.
Was vielleicht daran liegt, dass ich es tatsächlich gelesen habe und nicht nur den Titel und den Klappentext wie das halbe Internet vermutlich. Ich finde es extrem manieriert geschrieben, aber so sind sie halt. Und jetzt gab es gerade ein langes Interview im Spiegel. Mhm. Und darin eine Antwort von Perleo, die ich total super finde und die wollte ich deswegen mal vortragen. Darf ich?
Nein. Doch, natürlich.
Eine übersehene Pointe unseres Buches liegt darin, dass wir zu unserem imaginären rechten Gesprächspartner sagen, wir haben kein Problem damit, dass du rechts bist. Wir haben ein Problem damit, wie du es bist. Fragen wie, was heißt Deutsch sein oder was ist eine Grenze, sind ja legitim. Doch die Rechten stellen sie nicht als Frage, weil die Antwort immer schon feststeht. Nämlich, unsere Identität ist bedroht. Widerspruch kann nur noch als Feindschaft interpretiert werden. Unsere Position dagegen ist die der Pluralisten. Es gibt da einen schönen Imperativ. Handle stets so, dass sich die Gesamtzahl der Möglichkeiten vergrößert. Die Welt wäre nicht besser, wenn die Rechte weg wäre. Sie wäre besser, wenn sich rechte Positionen so artikulierten, dass sie mit Pluralität vereinbar sind. Kluge Leute. Sehr, sehr lesenswert. Leider hinter der Bezahlschranke. Trotzdem in den Links.
Sehr gut. Mit Shamjaf schauen wir diese Woche nach Peru. Da gab es eine kleine politische Krise bzw. einen kleinen politischen Skandal, denn die Präsidentin hatte eine Rolex, eine sehr teure Uhr. Und warum das in Peru ein politischer Skandal wurde, das erzählt uns die Sham.
Ja, also es geht darum, dass die Präsidentin von Peru beschuldigt wird, dass sie nicht deklarierte Luxusuhren besitzt. Sprich also Uhren, die mehrere tausend Euro kosten, auch Rolex, die sie aber vor ihrer Zeit als Regierungsmitglied nicht angegeben hatte. Grundlage dieser Beschuldigung ist, ja, eine Medienplattform La Encerrona. Die hat nämlich tausende von Archivfotos von öffentlichen Auftritten von der Präsidentin analysiert, penibel analysiert. Und diese Analyse zeigt jetzt, dass Boluarte während ihrer Zeit als Vizepräsidentin und Ministerin, also von Juli 2021 bis November 2022, 4 verschiedene Uhren trug. Und seit November 2022, also seitdem sie sozusagen Präsidentin geworden ist, ist sie in einem ähnlichen Zeitraum auf Fotos jedoch mit 12 weiteren Uhren zu sehen. Mindestens 2 davon sind als Rolex-Uhren identifiziert worden, die jeweils um die 3 Monatsgehälter von Boluarte wert sein sollen. Und manche fragen sich, als Präsidentin aber verdient sie sogar weniger, als sie, wie sie Ministerin war, und sie verdient ungefähr um die monatlich so rund 3000 US-Dollar. Wie kann sie sich das denn leisten? Andere Medienplattformen haben auch nochmal ihre eigenen Bildanalysen gemacht und die haben nochmal herausgefunden, dass Boluarte noch viel mehr besitzt, nämlich sehr, sehr viel Luxusschmuck. Cartier, Hermes. Und das soll anscheinend noch viel mehr kosten als die Rolex-Uhren, nämlich rund 500.000 US-Dollar. Und wieso ist das Ganze heikel? Naja, wie gesagt, viele fragen sich, wie kann sich das denn leisten mit ihrem Präsidentinnengehalt? Sie hat sich wahrscheinlich unrechtmäßig bereichert. Und zweitens, in Peru müssen gewählte Staatsangestellte eine eidesstaatliche Erklärung über ihr Vermögen abgeben, wenn ihr Vermögen mehr als 2.700 US-Dollar beträgt. Das hat sie tatsächlich nicht gemacht im Fall der Uhren. Naja, und weil sie angeblich nicht bei den Ermittlungen mitgeholfen hat, wurde letzten Freitag nicht nur ihr Haus, sondern auch ihr Auto und der Regierungspalast durchsucht. Das waren ganze 40 ErmittlerInnen im Einsatz. Und was sie gefunden haben? Naja, eine Verpackung einer Rolex, auf der ein Kaufdatum des vergangenen Jahres notiert war. Das widerspricht jetzt Boluartes Verteidigung in der Öffentlichkeit, in der sie ganz stark beteuert hat, die Uhren mit ihrem eigenen Vermögen gekauft zu haben. Damals. Ja, viele Menschen haben die Hausdurchsuchung heftig kritisiert. In einer Pressekonferenz am Samstag vermutet Boluarte beispielsweise auch sexistische und diskriminierende Beweggründe. Auch der Premierminister Gustavo Adrián Sen, der erst jetzt im letzten Monat tatsächlich ernannt wurde, sieht sich solidarisch mit ihr und sagt, ja, gemeinsam würden er und die MinisterInnen natürlich sich mit ihr solidarisieren und diese, ich zitiere, destabilisierenden politischen Aktionen hinterfragen. Dina Boluarte ist erst seit 2022, wie gesagt, Präsidentin des Landes. Sie ist nicht gewählt worden. Wenn man sich mit Peru in den letzten 6 bis 8 Jahren ungefähr beschäftigt hat, dann weiß man, dass man sich sehr viele Namen vermerken muss, weil dieses Land hat in der Zeit ja mit mindestens 6 PräsidentInnen gehabt. Boluartes Vorgänger war Pedro Castillo, eigentlich ziemlich beliebt, linker Politiker, der wurde aber gefeuert und ist jetzt verhaftet worden, weil er versucht hatte, tatsächlich den Kongress aufzulösen und per Dekret zu regieren. Jetzt scheint diese ganze Rolex-Cartier-Hermes-Affäre eine weitere politische Krise eingeläutet zu haben in dem Land. Denn letzte Woche wurde auch gemeldet, dass sich bereits 6 Regierungsmitglieder, also 6 MinisterInnen tatsächlich, verabschiedet haben, ihr Amt niedergelegt haben. Ganze Minister tatsächlich für Frauenrechte, Bildung, ländliche Entwicklung, Außenhandel, sogar der Innenminister. Der sagt zwar, ja, familiäre Angelegenheiten, aber eigentlich denken alle, Victor Torres geht als Reaktion auf diese Durchsuchungsaktion raus. Dann gab es da noch eine Unterschriftenaktion letzte Woche von einigen Kongressmitgliedern und fraktionslosen Abgeordneten. Die haben nämlich einen Antrag auf Amtsenthebung von Boluarte gestellt, wegen dieses Rolex-Falls. Da heißt es, sie habe ja die Herkunft der Uhren nicht erklärt und sie sei unehrlich gewesen. So, erst einmal to be continued. Deswegen vielleicht auch nächste Woche ein kleines Update dazu. Und genau, diese polizeiliche Aufmerksamkeit, die Boluarte gerade genießt, die ist tatsächlich auch nichts Neues, denn gegen Boluarte wird bereits wegen, ich zitiere, Völkermord, schwerer Tötung und schwerer Körperverletzung ermittelt. Als sie nämlich Präsidentin geworden ist, ist es zu sehr vielen Unruhen gekommen und da sind Dutzende Menschen gestorben. Sie hat sich letztes Jahr dafür entschuldigt, aber das hat ihre Zustimmungswerte nicht wirklich beeinflusst. Sie ist weiterhin unglaublich unbeliebt, auch der Kongress ist unglaublich unbeliebt. Das hat man in den letzten beiden Umfragen gesehen und diese eine Rolex-Uhr, die JournalistInnen so ein bisschen, wo sie ein bisschen Verdacht geschöpft haben, die könnte das Fass in dem Land jetzt zum Überlaufen bringen tatsächlich.
Wie, wieso? Ich denke, Schneidereit hat dir doch eine Quittung besorgt von vorher.
Ja, mal sehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es sehr, ja, ich habe da kein Mitleid, aber das liegt auch daran, dass ich Menschen mit Rolex eher skeptisch gegenüberstehe.
Ja, es sind komische Uhren. Ich finde auch immer, wenn jemand eine Rolex anhat, denke ich mir auch immer zuerst meinen Teil. Ja. Kommen wir zum großen Thema dieser Woche.
Moment. Wir haben gerade noch Zeit für eine gute Nachricht.
Der Bundesverteidigungsminister hat angekündigt, wie er die Bundeswehr umbauen will, also kriegstüchtig machen will, wie er es vor ein paar Wochen ja schon mal gesagt hat. Und normalerweise wäre das jetzt hier an der Stelle genau mein großes Thema. Ich gestatte mir aber mal, das halbwegs zu ignorieren und stattdessen eine vage Ankündigung auf eine andere Sendung zu machen. Ich bin nächste Woche Hoffentlich klappt's mit dem Kollegen Thomas Wiegold verabredet. Juhu. Der ist Experte für solche Dinge. Und ich werde natürlich versuchen, ihn alles zu fragen, was mir so an Fragen zum Thema Bundeswehr, Militär und sonst wie was einfällt. Vor allen Dingen mal gucken, wie lange er Zeit hat. Also falls der eine oder die andere von euch spontan noch eine Frage habt, ab in die Kommentare. Spätestens Sonntag will ich die alle haben.
Cool. Finde ich gut. Dann
Call to Action.
Hier, ja, super, Call to Action. Holger, du hast dazu gelernt. hier die gute Nachricht der Woche. Und zwar fand ich sehr lustig. Hast du schon mal von Rarotonga gehört? Rarotonga?
Rarotonga, ja, da war was.
Das ist die größte der sogenannten Cookinseln. Ja, wir befinden uns also jetzt hier im Südpazifik.
In der Südsee.
Und da leben, also nicht nur auf dieser Insel, sondern im Südpazifik leben sehr viele Menschen mit indigenen Wurzeln, also sehr viele indigene Völker. Die gehören teilweise zu Neuseeland, teilweise zu Polynesien. Und für diese Leute sind bestimmte Tiere mehr als nur Tiere und dazu gehören Wale. Mhm. Deswegen haben sich jetzt verschiedene VertreterInnen der indigenen Bevölkerungen der verschiedenen Inseln dort getroffen auf Rarotonga. Das ist eben die größte der Cookinseln und haben ein Manifest sozusagen verabschiedet, eine Deklaration für den Ozean, wie sie übersetzt heißt. Den Originalnamen sage ich jetzt nicht, weil ich ihn sowieso nicht aussprechen kann. Und an dieser, an diesem Treffen, an dieser, was tatsächlich eine richtige Zeremonie war, haben der Maori-König teilgenommen, aber auch Dutzende hochrangige Vertreter der indigenen Bevölkerung der Cookinseln, Tahiti und so weiter. Und sie haben jetzt beschlossen, dass Wale eine eigene juristische Person sein sollen. Damit bekommen die Wale Rechte, die, also zumindest für die Bevölkerung dieser Inseln, damit bekommen sie Rechte, die auch Menschen haben. Das heißt, man kann sie nicht einfach mehr töten und jagen, sondern zumindest dort wird das dann auch strafrechtlich genauso verfolgt, wie wenn du Menschen tötest, fängst oder irgendwas mit denen machst, was du mit ihnen nicht machen darfst. Und das finde ich eine total tolle Nachricht, was auch nochmal darauf hinweist, dass gerade indigene Völker, also wir haben ja auch öfters Berichte hier aus dem Amazonas in Brasilien, die haben sich auf dieser Erde als Hüter dieser Erde immer schon gesehen, aber jetzt noch mehr, wo wir dabei sind, diese Erde zu zerstören und ihre Bewohner zu zerstören und gehen da voran und versuchen eben, was sie können, um, ich sag mal, der Zerstörung des weißen Mannes etwas entgegenzusetzen.
Zerstörung durch den weißen Mann. Also Zerstörung des weißen Mannes ist ja das, was sie vorhaben.
durch den weißen Mann, das stimmt.
Zumal wir ja, zumindest ist es so mein Eindruck, zunehmend überhaupt erstmal, also ne, die halten sich, ja, die Indigenen, die halten sich für die Hüter des Planeten, und bei uns machen das die, und bei uns machen das die Esoteriker. Aber zumindest, wenn ich nur so meine Lebenszeit jetzt gerade betrachte und mir angucke, was gibt's denn so an Gesetzen und so weiter, ich habe den Eindruck, als würden zunehmend Gesetze entstehen, die Hüter, die selbsterklärten Hüter des Planeten, benutzen können, um tatsächlich den Planeten zu hüten. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
Ja.
Auf einmal siehst du irgendwie Klimaklagen. Das wäre vor 30 Jahren undenkbar gewesen.
Ja.
Na?
Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Es ist schon 2 Wochen her, dass wir das Thema genannt haben. Das Thema war Adel.
Ich dachte, du hättest dich jetzt selbst nicht ans Thema erinnert. Das hätte ich lustig gefunden.
Doch. Ich habe ja auch schon.
Es ist 2 Wochen her, dass ich das Thema
Und was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat, das hören wir jetzt.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Der deutsche Adel. Fürstin Gloria gilt als fossil. Sehr skurril, grenzdebil, fast senil. Reichlich reaktionär, homophob, elitär, da lob ich mir Adel Tawil.
Ich nehme den von Thees. Sein erster Versuch, glaubt noch etwas holprig. Mhm. Kennt ihr auch Graf Hodenhagen, den mit den 5 dummen Blagen? Sie liebten die Weidel, das hassbraune Meidel. Adel verpflichtet, nicht zu ertragen. Ich habe das hauptsächlich wegen Hodenhagen genommen, natürlich, weil ich so low bin.
Ja, es holpert wirklich noch. Also da gibt es ja auch die Seite taschenpoesie.de von unserem Ohrenblicker, wo er erklärt, wie das mit dem Versmaß geht. Mhm. Ein bisschen nachgeholfen.
Das Thema ist dann Hoden. Ich war schon mal in Hodenhagen, daher kommt das übrigens.
Ich fand den Limerick von Florian am besten. Die Jugend ist wirklich alright. Jedes Schwein steht als Spender bereit. Nur unser Adel verdient wieder Tadel. Einzig Markus ist friedlich und breit. Hat sehr viele Themen in eins gebracht. Markus mit C, ich schätze Söder, aber ich weiß es nicht. Nee, vielleicht ein adliger Markus?
Markus von Söder. Aus dem Hause derer von Söder.
Ja, Thema diese Woche, ja. Was?
Hoden.
Das ging schnell.
Muss nicht.
Ist okay.
Omas? Omas.
Hoden ist okay. Das beflügelt Hoden die Fantasie. Okay. Bin ich mir sicher. Ja, es sind immer die schlüpfrigen Themen, wo die meisten
Limericks schlüpfrig, auch so ein Wort, ne? Schlüpfrig.
Postet werden.
Schlüpfrig, aber mit Pfiff.
Haben wir diese Woche einen Börsenticker?
Natürlich, und der passt auch zum Thema.
Dann kommt hier der Börsenticker. Montag.
Expertenteam auf Eiersuche.
Dienstag.
Verpatzter Monatsstart an der Börse.
Mittwoch.
Erholungsversuch an der Wall Street gescheitert.
Donnerstag.
Viel Nervosität an der Wall Street.
Freitag.
Wie tief der DAX jetzt fallen kann.
Mal gucken, wie tief.
Ich guck mal schnell einen Blick auf die Märkte.
Dann sind wir hier am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Falls ihr euch fragt, welche Großspender das sind, naja, das seid ihr. Und es helfen auch kleine Spenden, nicht nur die großen. Auf wochendämmerung.de findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns auch unterstützen könnt. Zum Beispiel direkt aufs Konto oder per PayPal oder über Steady. Und weil wir bei Steady tatsächlich einige Großspender haben, allerdings nicht, wenn man in den Dimensionen denkt, wie CDU-Großspender zum Beispiel, dann, jetzt habe ich mich total verrannt. Egal, die heißen, also bei Steady gibt's die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor.
Sind's eins.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Alexander Bohnsack ist traurig, dass es O. Chamberlain gibt, sieht aber weit und breit keinen Churchill.
Marc Bremer.
Oliver Delpy. Der Olaf, 19.932 und der Fiete, 1.266, gratulieren Meier zum 373. Geburtstag, sowie dem Holger zum 19.933. und der Kader zum 15.166.
Für mehr Hundesnacks der Meier-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey Dumm Dominik Wagner.
Frohes Eiersuchen.
Doppeldecker-Fahrrad.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Anjot Kästner.
Was? Keine Kapern?
Jule Krohn.
Sabine Lorenz.
Der Dösewicht ließ sich breitschlagen, am letzten Wochenende bei einem Umzug mitzuhelfen. Mit Mitte 40 fühlt sich das am nächsten Morgen ungefähr so an, wie der achtarmige Verzehr von der Kiste Bier.
Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Wing Commander Lord Flashards Verbotsliste zur Rettung der Welt ab sofort verboten sind. Nachbarn, die wegen angeblichem Kinderlärm sofort aggressiv und übergriffig werden. Wink mal, Sascha, du bist im Podcast.
Rufus Platus.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Christi Tür nicht zu.
Joachim Urlass.
So dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Übrigens, die 32,50 Euro, die ich letzte Woche erwähnte, werden auch von denjenigen mitgezahlt, die Leistungen vom Staat erhalten. Alle Menschen in Deutschland zahlen diesen Betrag an Mehrwertsteuer, ob sie nun wollen oder nicht. Gruß, Martin Barfuß.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Jan und Steffi empfehlen euch die Anmeldung zum Tag der Klimademokratie am 27.04.2024 per Videokonferenz führen BürgerInnen Klimagespräche mit PolitikerInnen des Bundestags. Wir können dringende Fragen stellen oder einfach zuhören.
Janine Schöne.
Lisa und Sebastian.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axtmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Florian Weisel.
Alice und Biele.
Lise, grüß die Siedler. Bis Montag auf Katan.
Peter Blachani.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Ideen für Friseurinnen, Ladennamen. Harmonie, Wunderhaar, Haar jeder Vernunft, Friese Jung, Come On, Schneiddebatte, I Share For You, Brischnitt Hardo, Der Schnitt der Haarküren, Morgenfriesen, Unhartig, Haarrockcafé, Katmandu, Bread and Cutter, Scherarbeit, Haarlunke.
Daniel Bruckhaus.
Das hat wehgetan. Martin Buchka.
Clemens Langhans und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, nur in was, Clemens?
Antonio Coimbra de la Coronia e Acevedo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas De.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Cristiano del Tauscho.
Wer sich auf mich verlässt, ist schon Falafeln. Denn Wurzel Sepp lebt nach dem Motto vegan, elegan, scheißegan.
Scheißegan. Fonsion Schöner. Immer wenn ich FDP höre, muss ich an Uli Steins Pinguin denken. Der hält ein Schild, auf welchem steht dagegen.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Moste Techi hymniert verspätet zu Mayas erstem Geburtstag. For she's a jolly good bellow. For she's a jolly good bellow. For she's a jolly good bellow. Which nobody can deny. And so say all of us. And so say all of us.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
Marianne Friedrich.
Das eineckige Gesicht der zweieckigen Erde und so weiter.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn-Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kathi grüßt Joni.
Ricardo Gatter.
Jonas Günther.
F&H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Redaktion auf Gesamtsituation ist. Entschuldigung.
Der Alexander Hauser.
Die angemessene Redaktion. Können wir nicht den Faktencheck umbenennen?
Mhm.
Ja. Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam Jenny mit J wie in Joghurt. Beim J.
Jenny, weil Joghurt.
Jenny, also kein Vor. Ach so. Miriam Jenny. Ich bin durcheinander. Und Stefan. Ja, das auch.
Stefan Herzog, der Joghurt auch einfach so mag.
Ja.
Also Michael Heine. Was denn? Willst du nochmal?
Nee, aber ich dachte, das J in Miriam. Naja. Nils und Hilke.
Mit J wie Joghurt beim J in Jenny. Ja.
Ja. Genau, aber ich dachte, da war ja mal J wie ein Joghurt. Ich dachte, das galt für Mirjam.
Ach so, du meinst, statt Mirjam.
Stand vor
Mirjam Jenny.
Ach Gott, nein, Holger, egal.
Mit J wie Joghurt.
Ich kann nicht mehr.
Kein Joghurt. Öfter Joghurt. Joghurt. Nils und Hilke.
Graf Benjamin Hupp, garantiert adelsfrei.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Et wärmste Jäckchen is ein Kornjäckchen.
Nils Israel und Cognacchen.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Ich wollte gerade sagen, oh, Cognac wäre auch schön. Ich glaube, ich gehe gleich mal zu Aldi. Hat Uroma eine Uroma, ist Uromas Urum die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Nette K.
Tobi K.
Bobby K.
Philipp Kahn.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikaze.
Jasmin Kiesel-Lirmack.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Klimper Klimper.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski. Wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfing.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Kathi und Joni wünschen sich Wochendämmerung live.
Mein Name ist Ipsum. Loren Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Martin Meschke.
Nevermind.
Johannes Müller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Edu Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe feiert den Internationalen Tag des Gewissens.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber, sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillion. Regierungskrise in Bayern. Flugblatt aus Aiwangers Schulzeit aufgetaucht, in dem er gendert.
Florian Rempel.
Das Witzige übrigens an diesem ganzen Thema Gendern, ne? Was sie eigentlich verbieten, ist das Entgendern. Die ganze Zeit erzählt mir einer, ja, wir machen jetzt Genderverbot in Bayern, wir wollen nicht, dass hier gegendert wird. Nee, ihr wollt nicht, dass entgendert wird, ihr Vollidioten. Entschuldigung. Also das ist doch wie, das, naja. Adrian Renner.
Sabine Repschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Rüd Rutz.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Wann kommt endlich Jürgen Schäfer?
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Tipp, Tipp und Tab und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genauso wie...
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Blasenstein.
Gemopster und im Steinturm verbauter Pfotenziegelstein.
Pommes Stein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Oh, die Steine werden weniger. Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günter Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Mr. Tim und Moritz Tim. Moritz Tim.
Mr.
Moritz Tim. Ich mag Züge und die Wochendämmerung.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und etwas spät dran noch Danke für die liebe Postkarte.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
Essen mit Priscilla und Gwyneth Mothworth so viele Likör-Ostereier, bis sie alle gepflegt angetüdert sind. Frohe Ostern nachträglich und so.
Sebastian und Henry.
Fauli, das Faultier, hängt ab und macht alles ganz langsam.
Martin Unterlechner.
Ist so lustig, weil Mayas Lieblingsspielzeug heißt Fauli und ist ein Faultier.
Ich dachte Jauli, hätte ich jetzt gedacht.
Ne, das ist sie selber.
Ah, Jauli.
Nein, Maya ist Jauli.
Ja, meine.
Kleines Jammerläppchen. Martin Unterlechner.
We've never had any tornadoes until we started put in traffic circles.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Sebastian verweist auf Fuchsbrom und gibt folgenden Lifehack. Backe Augen auf die Kreditkarte kleben, damit man beim kontaktlosen Bezahlen wenigstens trotz der Preise noch ab und zu schmunzeln kann.
Andreas Waschk.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker jeglicher Art verringern die Arbeitseffizienz quasi immens. Weisheiten von Alkoholics und Obenix.
Martin Wittmann.
Felix, der weiter Werbung bei Vätern für eine lange Elternzeit machen will. Ohne meine Elternzeit hätte ich zum Beispiel verpasst, wie meine Mutter meinem 14 Monate alten Sohn das Anstoßen beibringt. Und das machen wir jetzt bei jedem Essen. So 100 Mal.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du heute die Arschkarte der langen Einträge gezogen hast.
Ja.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Mappen. Barrafk.
Ja, auf einmal hast du ein R aus dem L gemacht.
Das ist ein N. Aber ich kann kein N aussprechen.
Es ist ein, ne? L, aber egal. Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke auch von mir.
Und das war die Wochendämmerung vom 5. April 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.